zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Heute mit dem Hinrunden-Fazit und wie bereits in der letzten Folge schon gesagt, heute bin ich nicht allein. Nein, mein Co-Host Dome ist da. Hi Dome.
Moin Moin, freut mich da zu sein.
Ja, freut mich auch, dass du wieder dabei bist. Ansonsten hört man dich ja dann immer nur per Sprachnachricht in den Folgen drin. Heute mal wieder face to face. Ja, vielleicht erstmal so ein erster Eindruck. Wie hast du die Weihnachtstage überstanden? Alles gut bei dir?
Doch, alles top, alles friedlich, alles schön. Ich glaube auch nach der turbulenten Hinrunde ist das, glaube ich, auch mal ganz gut gewesen, ein paar Tage abzuschalten.
Ja, ich meine, die Hinrunde ist ja für uns beide nicht gut gestartet. Für deine Darmstädter natürlich noch ein bisschen schlechter. Aber ja, beide Teams, so am Ende des Jahres kann man sagen, hat man dann doch eine ordentliche Hinrunde gespielt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und du wurdest ja auch reichlich beschenkt zu Weihnachten. Du hast uns ja ein Bild in unsere interne Gruppe geschickt mit einigen Darmstadt-Utensilien. Also da bist du ja bereit für die Rückrunde, ne?
Ich bin jetzt mehr als bereit, ja. Denn ich bin jetzt auch offizielles Stilie-Mitglied.
Ach ja, herzlichen Glückwunsch, mein Freund, ne?
Ja, danke.
Dann wird das Duell ja in der Rückrunde zwischen Köln und Darmstadt, wo wir beide ja auch hingehen werden, wird dann ein ordentliches Fest für uns beide hoffentlich.
Ja, ich denke mal, das hat ordentlich Zündstoff.
Wollen wir dann direkt reinstarten, Dome?
Würde ich sagen, ja.
Okay, dann
haben wir einiges zu besprechen.
Wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen. In diesem ersten Teil besprechen wir wieder 9 Teams aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Natürlich auch Domes Darmstädter, meine Kölner mit dabei. Und wir gehen sofort, dass wir von der Tabelle chronologisch von oben nach unten gehen, ne, unsere 9 Teams dann dementsprechend so gerankt haben, wie sie auch in der Tabelle stehen. Und auf Platz 1, wie soll ich es sagen, der Herbstmeister, die Winterkönige, die Wintermeister, je nachdem, wie man es nennt, der erste FC Köln. Bevor ich jetzt hier groß über die Kölner reden werde, Dom, was war denn so dein Eindruck vom FC in der Hinrunde?
Ich muss sagen, Köln hat mich am Anfang der Saison ein bisschen überrascht, dass die so fahrig in die Saison gestartet sind. Klar, auch mit Trainer und allem und ein paar Spielern. Ich meine, wir wissen es, glaube ich, alle, dass Köln von der Transfersperre betroffen war, dadurch ja keine Spieler kaufen durfte. Und das hatte man, finde ich, am Anfang der Saison auch gesehen. Trotzdem muss ich sagen, haben sie es im Laufe der Saison echt gut gemacht. Gerade auch mit den ganzen jüngeren Spielern, die sie dann in ihren eigenen Reihen haben. Und dann mit den Systemänderungen manchmal unter Gerd Struber. Und ich finde, Struber hat die Mannschaft gut gepusht. Und in einigen Spielen hat man ja auch die starke individuelle Qualität von Köln gesehen.
Was sagst du denn so zu dem Torwartwechsel mitten in der Saison? Ich meine, es ist ja eigentlich unüblich, dass man gerade so ein großes Talent wie Jonas Rubik, der auch als zukünftiger Bayern- oder Nationalkeeper gesehen wird, als großes Kölner Talent dann aus dem Tor nimmt und dann wieder den Marvin Schwäbe, der eigentlich auch im Sommer gehen wollte, dann plötzlich wieder im Tor steht. Klar, ich kann es verstehen, vielleicht so ein bisschen auch diese Erfahrung, diese Stabilität dieser jungen Mannschaft zu verleihen, aber wie ist so dein Eindruck? Hättest du den Keeper gewechselt, wenn du jetzt Trainer vom FC gewesen wärst?
Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es am Anfang der Saison andersrum gemacht. Ich hätte, glaube ich, mit Marvin Schwäbe sogar angefangen und Jonas Urbig dann im Laufe der Saison gebracht, vielleicht dann zum Anfang der Rückrunde, wo vielleicht dann wirklich entschieden wurde, ob Marvin Schwäbe bleibt oder geht. Wäre er jetzt natürlich im Sommer gegangen, hätte ich Jonas Urbig spielen lassen. Jetzt dieses Hin und Her im Laufe der Hinrunde zwischen Urbig und Schwäbe war natürlich nicht gesund für die interne Teamchemie. Das hat man, glaube ich, auch innerhalb des Vereins gemerkt. Das kannst du vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wie das da so intern lief. Und wie du schon sagtest, ja, die Stabilität, die Erfahrung, mag zwar alles stimmen. Und in den ersten Spielen und Statistiken hat man es auch gesehen, dass Schwebe statistisch gesehen mehr für die Mannschaft gebracht hat. Aber ich finde trotzdem, Jonas Urbig ist halt ein starkes Talent. Und wenn man hört, wer an dem so alles interessiert ist, darfst du den eigentlich nicht spielen lassen. Deswegen muss man da ganz schnell eigentlich jetzt im Laufe der Winterpause Nägel mit Köpfen machen und entscheiden, was sie mit Jonas Urbig machen.
Das sehe ich auch so, Dome. Ich glaube auch, dass Jonas Rubich jetzt im Winter und auch sein Berater darauf drängen wird, auf eine Entscheidung, weil ich glaube, boah, es wird sehr schwierig, mit beiden in die Rückrunde zu gehen. Dafür ist Jonas Rubich auch zu talentiert, zu ambitioniert, zu ehrgeizig, als dass er sich das gefallen lässt, in Anführungsstrichen. Ich war ja am ersten Spieltag beim Eröffnungsspiel Köln HSV auch im Stadion. Da hat ja Jonas Rubich bei der einen Aktion sah er nicht so gut aus. Ich glaube, das war das 1 zu 0, als sein Königsdörfer den Treffer gemacht hat, wo er den Ball dann, sag mal, so ein bisschen unterschätzt. Also, man hat ja schon gesehen, dass er es kann bei der Spielvereinigung Greuther Fürth in der vergangenen Saison, wo er hin ausgeliehen war, davor das halbe Jahr bei Jahn Regensburg. Und ich weiß natürlich auch, dass Jonas Urbig aber auch natürlich insbesondere Marvin Schwäbe sehr anerkannt ist in der Mannschaft. Schon ein paar Mal mit ihm persönlich sprechen können. Ein sehr feiner Typ, auch ein guter Keeper, der vielleicht nicht so ganz so aggressiv spielt wie Jonas Urbig. Also Jonas Urbig ist eher so tatsächlich Manuel Neuer Verschnitt, der dann auch mal ja mit viel Risiko aus dem Tor rausgeht. Es ist jetzt leider des Öfteren schiefgegangen und Köln brauchte dann halt auch so ein bisschen diese Stabilität, gerade wenn du aus dem Abstieg kommst, die ganze Zeit Misserfolge hattest, Negativerlebnisse, wenn du dann natürlich mit so einem risikoreichen Keeper in die Saison gehst und dann eh schon eine sehr verunsicherte Mannschaft noch verunsicherter ist, ist, glaube ich, schlussendlich die Entscheidung, Marvin Schwäbe erstmal wieder ins Tor zu stellen, gut. Ob man es jetzt am Anfang der Saison hätte direkt mal so machen sollen, weiß ich nicht. Aber ich sehe natürlich auch immer diesen langfristigen Aspekt. Und ja, du wirst Jonas Urbig wird, wenn er jetzt nicht spielt, die Kölner verlassen für sehr wenig Geld. Und in ein paar Jahren bin ich mir sehr sicher, dass er der zukünftige Nationaltorhüter sein wird. Und dann kommen immer wieder die ganzen Gerüchte oder die ganzen Kritiker, die sagen, ah, der FC hat das nächste Talent vom Hof gejagt, wie jetzt schon Flo Wirtz, wie ein Bissek. Dadurch, dass man denen da nicht die Wertschätzung gegeben hat. Mein aktuelles Beispiel ist ja auch Tim Lemperle, ne? Der auch gerne mehr Gehalt bekommen würde oder auf einem anderen Gehaltsniveau sein würde. Das hat der FC mir jetzt nicht geboten und jetzt wird er ja ablösefrei zum Rogon Club TSG Hoffenheim wechseln, ne? Mein sein Berater ist ja Roger Wittmann. Da sind die Wege natürlich sehr kurz. Was natürlich auch wieder sehr ärgerlich ist, weil Tim Lemperle ist zwar kein gebürtiger Kölner, aber schon lange beim FC und hat sich ja jetzt auch in der Saison schon bewiesen, dass er großes Talent mitbringt. Und wenn du natürlich immer wieder deine größten Talente abgeben musst, schmerzt schon. Deswegen, ich bin gespannt, was jetzt noch so im Winter oder auch in der kommenden Sommertransferperiode passieren wird, transfertechnisch.
Ja, ist richtig. Vor allem hast du ja gerade schon den FC Bayern München erwähnt. Und laut einigen Gerüchten ist ja nicht nur Bayern an Urbig interessiert, sondern ja auch Bayer Leverkusen. Ja, wir wissen, glaube ich, alle, mindestens ein Spieler, der von Köln zu Leverkusen gewechselt ist und jetzt durchstartet. Deswegen, das könnte ziemlich schmerzhaft werden für Köln. Und wenn sie jetzt auch noch, wie du schon sagst, Tim Lemperle verlieren, einer der Topscorer, wenn nicht sogar der Topscorer bei Köln mit 8 Toren auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein herber Verlust, sollte er jetzt schon zum Winter gehen. Und danach hast du ja Damien Downs mit seinen 7 Toren. Das ist dann sozusagen der zweitbeste Torschütze. Ja, danach wird es halt schon schwieriger, muss man dann schauen, wie man dann noch alles halten kann.
Ja, Also du musst auf jeden Fall, also im Winter wird ja jetzt auch einiges an Transfers passieren. Man hat ja jetzt auch schon, also der Geschäftsführer Finanzen, Tyhoff, hat ja auch schon gesagt, dass man ordentlich Geld in die Hand nehmen wird im Winter, um den Kader auch zu verstärken, auch qualitativ hochwertig zu verstärken. Also dass auch so Spieler ähnliche Preisklasse wie Gazibigovic kommen sollen. Und da muss natürlich im Sturm was gemacht werden. Also du hast mit Downs einen Stürmer, der gut trifft, dann Lämperle, der momentan verletzt ist, auch einen. Aber dahinter, man hat es auch in den letzten Spielen gesehen, wird es halt dünn. Ne? Ein Dietz wird ja jetzt wahrscheinlich nach Österreich wechseln, zu Altach. Wird spekuliert, Steffen Tigges soll gehen, Adamian soll gehen. Potocnik ist halt ein großes Talent, aber er braucht, glaube ich, noch so ein bisschen seine Zeit. Deswegen ist man ja momentan noch an einigen Stürmern dran. Bin gespannt. Ivan Pretajen vom Union Berlin wird ja gehandelt. Was würdest du dazu sagen? Oder hast du vielleicht noch einen Stürmer, wo man sagen würde, yo, den sollte der FC verpflichten?
Bei den Abgängen fällt mir gerade noch ein, dass ja auch der VfL Wolfsburg an Ljubicic interessiert ist. Das wäre natürlich auch nochmal ein starker Verlust für Köln. Und bei den Stürmern, wo wir gerade schon bei Hoffenheim sind, ein Stürmer, der letzte Saison noch in der zweiten Liga gespielt hat, bei Hoffenheim jetzt vielleicht nicht so gut vorankommt, ist Tabakovic. Hat ja letzte Saison gezeigt, was für ein guter Stürmer er in der zweiten Liga ist. Deswegen, das wäre vielleicht so als Laie eine Option. Sollte wirklich Lämpel gehen und du dann wirklich nur noch Damien Downs hast. Dazu hast du ja noch mit, glaube ich, 7 verletzten Spielern momentan, beziehungsweise 6 Feldspielern. Jetzt auch nicht gerade eine geringe Verletztenliste. Da muss auf jeden Fall sowohl offensiv als auch vielleicht auch im Mittelfeld ein bisschen was getan werden.
Ja klar, also auch im zentralen Mittelfeld ist man ja dünn besetzt, genau wie auch auf der Innenverteidigerposition. Wenn man da jetzt zum Beispiel Erik Martel langfristig in der Innenverteidigung sieht, brauchst du im zentralen Mittelfeld jemanden. Gut, die Innenverteidigung ist ja, wie gesagt, auch sehr dünn besetzt. Durch den erneuten Kreuzbandriss von Luca Kilian hast du Heinz, Hübers und Pauli, die du wirklich als Alternativen nennen kannst. Bakatukana soll ja verliehen werden. Soldo spielt halt auch keine Rolle mehr. Und auch da erwarte ich natürlich nochmal einen Qualitätssprung. Also auf der Rechtsverteidigerposition oder auf der rechten Schienenposition hast du jetzt was gemacht. Dadurch wird ja vielleicht auch ein Thielmann für die Offensive wieder frei. In der Innenverteidigung musst du noch jemanden holen, im zentralen Mittelfeld und dann halt im Sturm. Also es sind natürlich schon so einige Baustellen. Natürlich so als FC-Fan sehr spannend jetzt, die ganzen Gerüchte. Aber man muss den Kader auf jeden Fall nochmal deutlich verbessern, weil ich glaube, diese 31 Punkte, die der FC jetzt in der Hinrunde geholt hat, wenn du die nochmal in der Rückrunde holst, spielst du natürlich auch ganz oben mit. Aber wenn du natürlich jetzt auch wirklich das Ziel hast, Meister zu werden in der zweiten Liga und dann auch einen konkurrenzfähigen Kader für die Bundesliga zu haben, da muss noch einiges an Qualität dann dazukommen, beziehungsweise das Potenzial, was ja viele Spieler auch haben, muss sich noch weiter entfalten, weil sonst besteht natürlich wieder das Risiko, dass du zu einer Art Fahrstuhlmannschaft wirst und das soll ja auch nicht das Ziel sein beim
Ja,
FC.
das kann, glaube ich, das Ziel von keiner größeren Mannschaft sein. Was natürlich auch nochmal zeigt, dass Köln, obwohl sie jetzt Wintermeister wurden oder Winterkönig, dass es ja trotzdem mit größeren oder ja, größeren Mannschaften manchmal Probleme haben, weil sie ja gegen die Top 7 kein Spiel gewinnen konnten. Und trotzdem Herbstmeister wurden. Also das zeigt ja auch nochmal, okay, gegen die sozusagen schwächeren Mannschaften kann man zwar gut punkten, damit man halt Meister wird, aber gegen die Mannschaften, gegen die es am Ende wirklich um den Aufstieg geht, gegen die konnte man halt leider keinen Sieg einfahren, was halt auch nochmal schlussendlich in der Rückrunde entscheidend wird.
Ja, man hat ja schon deutlich gesehen, also die anderen Top-Teams in Anführungsstrichen haben sich dann halt gegen die kleineren schwer getan und in den absoluten Top-Spielen gut performt. Beim FC war es halt genau andersrum. Ja, und in der Bundesliga bist du dann halt eher so ein Außenseiter-Teams, also so ein Team. Und wenn du dann natürlich nicht gegen gleich starke oder stärkere Teams dich durchsetzen kannst, dann bist du direkt wieder durchgereicht. Deswegen, also man kann jetzt so als Fazit sagen, ja, die Hinrunde war vom Ergebnis her gut. Auch die Ergebnisse haben am Ende gepasst. Ein paar Spieler haben sich auch super weiterentwickelt. Julian Pauli, ja, auch Erik Martel hat in der Zentrale nochmal deutlich mehr Verantwortung und auch Präsenz gewonnen. Hüseyin Basis hat einen Schritt nach vorne gemacht. Lamperle Daouns, klar. Aber du hast halt trotzdem noch zu viele Baustellen und da muss dann im Winter nochmal nachjustiert werden.
Ja, das stimmt. Ja, nicht umsonst hat Köln, aber muss man sagen, die mit Abstand meisten Torschüsse mit 302 allein in der Hinrunde. Und danach kommt halt Darmstadt 98 mit 261. Also das zeigt auch nochmal die offensive Wucht, die hinter Köln steckt. Ja, und dazu haben sie ja noch mit Erik Martel einen ja, jetzt schon für mich sehr erfahrenen Mittelfeldspieler, nicht umsonst U21-Kapitän. Also der Junge macht auf jeden Fall auch sehr viel Lust auf mehr. Und ich denke mal, dass in dem Jungen auch noch viel mehr Potenzial stecken könnte und stecken wird.
Ja, klar. Also den sehe ich auf jeden Fall als zukünftigen Leader im Mittelfeld. Vielleicht auch perspektivisch was für die deutsche A-Nationalmannschaft. Da sucht man ja auch immer so diese Holding Six, diesen Ankerspieler. Also perspektivisch werden wir noch viel von dem Jungen hören. Ich hoffe natürlich, dass er noch ein bisschen weiter mit dem FC wachsen kann. Also dass der Verein sich dann auch genauso schnell entwickelt wie der Spieler. Dass er den Kölnern oder uns Kölnern noch so ein lange erhalten bleiben wird.
Ja, das wünsche ich natürlich euch Kölnern auch. Und man sieht ja aber auch an dem Kader an sich, dass ihr viel auf Jugendmannschaften, auf Jugend setzt. Ich meine, nicht umsonst habt ihr 10 Spieler, die unter 21 sind oder halt U21 sind, die ja jetzt schon auch in der zweiten Liga sich nahe gemacht haben. Das sind Julian Pauli, Damien Downs, Max Finkgräve, jetzt ein Jonas Urbik. Also es sind schon echt gute Spieler und deswegen mal schauen, was sich da noch in Zukunft anbahnt.
Ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Haben dort natürlich dann in der Rückrunde noch einen genauen Blick drauf, vor allen Dingen ich dann, ne, in meiner Köln Review. Also, wir sind uns einig, der 1. FC Köln ist ein ganz heißer Aufstiegskandidat, geht als Top-Favorit in die Rückrunde rein und dann wird man sehen, ob man dieser Rolle gerecht werden kann oder nicht. Und
Ja.
ja, und da sind wir dann schon bei Favoritenrolle beim nächsten Club, nämlich beim Tabellenvierten aus Elversberg. Und was die Elversberger da wieder rausgehauen haben in dieser Hinrunde, ist unglaublich. Also, sie haben die vergangene Saison jetzt nochmal getoppt, sind ganz oben mit dabei. Hätten sie jetzt nicht kurz vor der Winterpause so ein bisschen, wäre ihnen dann schon die Puste ausgegangen, wäre man jetzt auf einem der Aufstiegsplätze, aber trotzdem. 28 Punkte in 17 Spielen. Es ist schon ein sehr starker Wert und das natürlich mit hauptsächlich Spielern, die man sich aus Nachwuchsmannschaften von der Bundesliga geliehen hat, wie Hyrynsalmi oder natürlich Fisnik Aslani oder auch aus unteren Ligen verpflichtet hat. Das ist schon eine starke Truppe, eine starke Leistung. Da sieht man auch wieder, was gutes Scouting ausmacht, ein ruhiges Umfeld, Kontinuität auf der Trainerbank und auch bei den sportlich Verantwortlichen, muss ich schon sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn, und das habe ich ja öfter kritisiert, dass man gegen Top-Teams sehr gut spielt, weil die Top-Teams müssen das Spiel machen. Und dann kann natürlich Elversberg das Konterspiel auspacken, was sie so stark macht. Aber wenn sie dann zum Beispiel gegen Schalke auch so leichter Favorit sind, tun sie sich immer schwer, haben ja auch gegen Münster verloren. Da sieht man schon. Wenn du den Bus parkst gegen Elversberg, dann hast du gute Chancen, was zu holen, weil dann fällt dir nicht so viel ein. Was ist deine Meinung dazu, Dumme? Wie hast du denn die Elversberger so in der Hinrunde gesehen?
Also ich muss schon sagen, Elversberg ist echt eine Überraschungsmannschaft diese Saison. Also so weit oben hätte ich sie nicht geschätzt, auf Platz 4. Ich hätte gedacht, dass das ein schweres nächstes Jahr wird jetzt in der Bundesliga, nachdem sie letzte Saison ja eigentlich gut performt haben. Dachte ich, dass sie es dieses Jahr ein bisschen schwerer haben werden, aber ja, ganz im Gegenteil. Also Platz 4, teilweise ja sogar Tabellenerster gewesen. Also, wie du schon sagst, da sieht man, was echt gute Spieler und gutes Scouting ausmachen kann. Und das sind ja jetzt auch keine Spieler, die jetzt irgendwie weit aus dem Ausland kommen, sondern wie gesagt, ein Lukas Petkoff von Augsburg, ein Mohamed Damar von Hoffenheim, ein Fisnik Aslani, ein Elias Baum von Frankfurt. Also es sind Jungs, die hier gefühlt um die Ecke im eigenen Land spielen. Und dass die jetzt so aufspielen in der zweiten Liga, also verdient auf jeden Fall Respekt.
Das ist schon eine
Und was
sehr.
ich auch sagen muss, also Horst Steffen, Chapeau, ein echt guter Trainer. Und der ist ja auch schon seit 2018 bei Elversberg im Amt. Und was der aus dieser Mannschaft herausgeholt hat, das ist schon aller Ehren wert.
Klar, du hast ja, also er hat ja wirklich auch sehr viele Spieler, die vorher unbekannt waren für viele. Auf der deutschen Fußballlandkarte hat er ja sowas von weiterentwickelt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er so eine Leistung vollbringen kann. Er hat ja auch lange in der dritten Liga viele Vereine trainiert, unter anderem ja auch Preußen Münster. Und da war er wirklich wenig erfolgreich. Dann hat man ihn so ein bisschen aus den Augen verloren, ist dann ja in der Regionalliga bei Elversberg gestartet. Und mittlerweile muss ich sagen, er hat die Mannschaft gut im Griff, spielt natürlich Außenseiterfußball, aber den halt sehr erfolgreich und ist natürlich dann auch wieder gut, weil die anderen Vereine merken auch, okay, ich kann meine Talente dahin verleihen oder auch abgeben und die entwickeln sich dort super weiter. Deswegen, also Elversberg entwickelt sich so langsam auch zu so einem Ausbildungsclub und ich glaube, diesen Weg sollte man auch weitergehen in Zukunft.
Ja, das denke ich auch. Also, wenn du als höherklassiger Verein einfach siehst, was die Spieler da leisten, dass die sich da auch wohlfühlen und ja gut, mit den Leistungen ja auch dementsprechend das zeigen, dann ist das auf jeden Fall für andere Vereine echt ein gutes Mittel. Ich meine, wie gesagt, alleine drei Spieler von Hoffenheim spielen jetzt bei Elversberg. Aslani, Damar und Schmal. Und die sind ja auch alle drei echt gut drauf. Deswegen, also ich kann mir das auch echt gut vorstellen, dass das nächstes Jahr vielleicht jetzt sogar schon im Laufe des Wintertransfers auch nochmal zunehmen könnte.
Ja klar, also man hat ja noch einiges an Entwicklungspotenzial oder einige Spieler, die jetzt gerade bei der TSG nicht so zum Zug kommen. Für die linke Seite, so Marco John hat ja unter anderem auch schon bei der Spielvereinigung Greuther Fürth zweite Liga gespielt, ist ja auch 22 Jahre alt. Also für die linke Seite können die Elversberger, glaube ich, noch jemanden gebrauchen. Und ich meine, auf der rechten Schienenposition haben sie ja mit Elias Baum ein riesen, riesen Talent von Eintracht Frankfurt ausleihen können. Also man wusste ja schon, dass es ein Riesentalent ist, aber was der an Schritten gemacht hat in dieser Hinrunde, muss ich sagen, Chapeau. Oder wie hast du Baum gesehen?
Also ich finde, Baum ist auch ein echt starker Spieler. Als ich den Transfer gesehen habe, dachte ich, okay, muss ich erst sagen, wer ist das? Hatte mir jetzt noch nicht so viel gesagt, aber als ich ihn dann spielen gesehen habe, dachte ich mir so, warum sieht man ihn jetzt erst? Warum kommt er jetzt erst so zum Vorschein? Weil das ist ein echt guter Spieler auf der rechten der Rechtsverteidigerposition. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was Frankfurt dann mit Elias Baum vorhatte, ob sie ihn dann wieder ausleihen, ob sie ihn dann behalten werden. Also mit den Qualitäten sehe ich den Spieler auf jeden Fall bei Frankfurt nächste Saison, wenn er so weitermacht.
Ja, da müssen wir natürlich schauen, wie Frankfurt sich natürlich auch selbst so auf der Rechtsverteidigerposition oder auf der rechten Schienenposition aufstellen wird. Man hat natürlich jetzt mit Ansgar Knauf, Christensen, Namdi Collins natürlich auch schon sehr starke Spieler. Aber perspektivisch sehe ich Elias Baum auch bei Eintracht Frankfurt. Er hat ja selbst auch schon in einem Interview gesagt, dass er sich voll mit der Eintracht identifiziert. Und ich kann mir vorstellen, wenn die SV Elversberg in die Bundesliga irgendwie aufsteigen sollte, dass er dann noch ein Jahr dort verbringen darf, um natürlich dann nochmal den nächsten Step zu gehen. Ansonsten sind natürlich so Teams wie Heidenheim oder St. Pauli oder Holstein Kiel, VfL Bochum, also eher so untere Teil der Bundesliga, auch immer interessante Option. Wenn wir jetzt hier sehen, in der vergangenen Saison, wer ist da bei Elversberg durchgestartet? Paul Wanner, ist ja jetzt in aller Munde, bei Heidenheim auch. Yannick Rochelt, gut, da kommen wir gleich bei Hannover 96 noch zu. Anfangs viel gespielt, dann eher ein bisschen weniger. Aber auch der hat sich ja enorm weiterentwickelt, seitdem er aus der Jugend des FC Bayern München dann zu Elversberg gewechselt ist.
Ja, das stimmt. Und man sieht es ja auch bei Elversberg, die sind ja mit 22 Gegentoren die drittbeste Defensive. Also man sieht ja nicht nur offensiv können die es, sondern auch defensiv. Und zusammen mit Nikolas Christoph haben sie dazu auch noch einen erfahrenen Torwart, der auch bisher 6-mal ohne Gegentor blieb. Also auch das ist natürlich wichtig, dass du einen erfahrenen Torwart hast, der vielleicht, wenn es mal etwas schwieriger wird in der Saison, auch mal sagt, wie es laufen soll, dass der auch mal seine Verteidigung davon so ein bisschen aufwühlt. Und da sieht man ja auch nochmal, um nochmal kurz auf Elias Baum zu kommen, dass der Junge es ja auch defensiv sehr gut macht. Also der hat ja nicht nur defensive Aspekte, sondern ja auch offensiv gut dabei. So oft wie der auf der rechten Seite umher zischt. Und nicht doch dazu ist ja Elversberg die Mannschaft mit den zweitmeist gewonnenen Zweikämpfen. Also auch im Zweikampf sind die sehr untriebig, gehen in jeden Zweikampf, wollen jeden Zweikampf auch gewinnen. Das sieht man den Jungs an. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt in der Rückrunde angehen werden.
Ja, also die Rückrunde wird, denke ich mal, schwieriger werden für Elversberg, weil es die Mannschaft natürlich jetzt auch so auf dieses Spiel einstellen. Aber das ist halt ein ganz großer Faustpfand. Du hast halt eine sehr eingespielte Truppe und also das Hauptziel, den Klassenerhalt, haben sie, glaube ich, schon realisiert oder sind halt sehr kurz davor, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dann kannst du auch mit so einer gewissen Lockerheit spielen. Du musst ja nicht aufsteigen und ich sag mal, ich glaube, Elversberg würde es auch gut tun, wenn man sich am Ende so im oberen Tabellenmittelfeld einordnen würde, auch für die langfristige Entwicklung, weil du kannst dann früh für die neue Saison planen. Hast trotzdem eine sehr, sehr gute Saison gespielt, wahrscheinlich mehr Spiele gewonnen als verloren, aber wenn du jetzt ganz oben dabei bist, dann hast du ja auch so diesen gewissen Druck und hast dann wahrscheinlich noch mehr, dass irgendwelche Vereine auf deine Spieler drauf zukommen, mit ihnen sprechen, ihnen auch so ein bisschen den Kopf verdrehen. Also ich glaube schon, dass man so diese langfristige Entwicklung beim SV Elversberg dann schafft, wenn man so im oberen Tabellenmittelfeld landet, so Platz 6 bis Platz 9 oder 10.
Ja, da sehe ich die SV Elversberg auch. Also ich glaube, die sind auch gar nicht darum bemüht, aufzusteigen. Ich glaube, wenn die sich jetzt noch mal ein weiteres Jahr, vielleicht sogar zwei weitere Jahre in der zweiten Liga halten können, ich glaube, dann sind die auch vollkommen fein damit. Ich glaube, da trauert denen keiner irgendwie hinterher. Also bisher läuft es ja auch. Also man hört nie viel Negatives von außen. Die können da ihre Arbeit erledigen. Deswegen klar, sage ich jetzt mal, wenn du gegen Schalke 4-1 verlierst, ist das natürlich ein bisschen bitter, aber also, das ist ein Spiel von 17 gewesen. Und ich meine, vierter Tabellenplatz sagt ja schon einiges. Du bist da ja nicht umsonst.
Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass du eine überragende Hinrunde gespielt hast für Elversberger Verhältnisse und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. So, nach einer kleinen technischen Unterbrechung sind Dome und ich jetzt wieder da und wollen jetzt über den Tabellenfünften sprechen, den 1. FC Magdeburg. 28 Punkte aus 17 Spielen, Torverhältnis 30-24. Dome, ich frage mal ganz frech, was ist so dein Eindruck von der Mannschaft von Trainer Christian Titz?
Ich muss sagen, Magdeburg ist so eine Mannschaft, die, ich mag deren Fußball, ich mag deren offensiven Drang. Und das sieht man ja gefühlt auch in jedem Spiel. Deswegen, also ich finde, Magdeburg als Tabellenfünfter ist sehr gerecht. Ich hätte sie vielleicht sogar höher angesiedelt, vielleicht sogar auf 3, auf 4, weil ich die Hinrunde von Magdeburg echt stark fand. Aber gut, wenn man sich die Punkte anschaut mit 28 Punkten, sind sie ja punktgleich mit dem dritten und vierten. Also von daher passt das für mich alles. Und auch Magdeburg an sich, finde ich, ist eine gut eingespielte Mannschaft. Und man sieht auch deren ja, Spielstil von Saison zu Saison immer deutlicher, immer stärker werdend. Deswegen, ich finde, da, wo Magdeburg momentan steht, ist sehr gerechtfertigt.
Ja, also ich mag auch dieses, die spielen ja meistens in so einem 3-4-3-System, kann man ja sagen. Und ich mag dieses variable Spiel einfach, was Christian Titz spielen lässt, was ja auch Lukas Kwasniok beim SC Paderborn spielen lässt. Das heißt, du siehst da mal einen Innenverteidiger plötzlich in einer offensiven Mittelfeldposition oder so, oder der Außenverteidiger oder Schienenspieler rückt da mal so ein bisschen nach innen. Und ich finde, wenn du Magdeburg-Spiele siehst, hast du eigentlich fast immer dieses gewisse Spektakel. Also sie denken sehr offensiv und bekommen es halt auch in so, ja, Spieler zu verpflichten, die man halt nicht direkt so auf dem Schirm hat. Also auch da ist das Scouting halt sehr gut. Also man merkt schon dieses Spieler-Scouting in Kombination mit einem Trainer, auf den man kontinuierlich setzt. Das ist halt so die Mischung in der zweiten Liga, um erfolgreich zu sein. Ich meine, es gibt
Ja,
immer
auf
wieder
jeden
Ausnahmen,
Fall.
klar. Wenn du natürlich so eine enorm hohe individuelle Qualität hast, wie es halt ein HSV hat, wie es ein 1. FC Köln hat, dann kannst du es vielleicht auch mal mit der Kontinuität so ein bisschen kaschieren. Aber gerade für so etwas kleinere Clubs in Anführungsstrichen ist es halt der Schlüssel zum Erfolg. Ich meine, wenn man jetzt wieder sieht, Barış Artık spielt eine gute Saison, man holt einen Martijn Kaas im Sommer aus den Niederlanden, aus der zweiten Liga, und der trifft jetzt auch, wie er will.
Ja, das stimmt. Deswegen, also ich bin erstaunt, also auch, dass sie so einen Barış Artık seit Jahren halten können, obwohl er jede Saison sehr gute Leistungen erbringt. Das zeigt ja für mich auch, dass Artık sich einfach in Magdeburg wohlfühlt, dass er bei diesem Verein was erreichen möchte und dass er halt nicht nur auf so Magdeburg als Sprungbrett nutzen möchte, weil der war ja auch schon bei anderen Vereinen, da hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Und ja, in Magdeburg scheint er jetzt den Verein schon seit Jahren gefunden zu haben, wo er sich halt einfach extrem wohl fühlt.
Ja, und Magdeburg, die fischen halt nicht im gleichen Teich wie die anderen. Also viele bedienen sich ja hauptsächlich auch so in Deutschland an neuen Spielern. Und mir ist jetzt gerade noch mal eingefallen, du holst den Hugonet, einen Franzosen. Also den kannte ja keiner, außer der vielleicht beruflich Scout ist. Den holst du einfach, der spielt direkt und zeigt direkt auch hervorragende Leistung. Also das
Ja.
ist halt auch wirklich, du hast halt so ein, ich nenne es mal, so ein Biotop geschaffen für auch Spieler aus dem Ausland, wo sie sich schnell wohlfühlen können und wo sie schnell auch eine große Rolle spielen. Also auch dieses Vertrauen scheint an diesem Standort da zu sein. Also, und natürlich, wenn man sich das Stadion anguckt, also es ist ja immer gut gefüllt, immer eine gute Stimmung, außer jetzt so kurz vor Weihnachten in Paderborn, aber ansonsten ist es ja immer ganz gut gefüllt gewesen. Und also so eine Mannschaft, sich mal in der Bundesliga zu sehen, oder so eine Bundesliga zu sehen, ist ja schön, weil ist ja immer noch ein kleiner Club, aber auch mit einer großen Tradition, mit einem schönen Stadion. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, und wo du gerade Martijn Kaas erwähntest, zum Beispiel auch ein Elhan Kouri, kommt ja auch aus den Niederlanden. Also da scheinen sie auch so ein Scouting-Netzwerk aufgebaut zu haben mit erfahrenen und guten Spielern. Deswegen. Und
Ja,
man sieht
dann.
ja auch, ja.
Ja, da dürfen Sie mich gerne mal anrufen, ne? Ich bin ja auch viel im niederländischen Raum aktiv, und also wenn jetzt irgendein Verantwortlicher vom 1. FC Magdeburg das hört, hiermit bewerbe ich mich bei euch als Scout.
Ja, und auch zum Beispiel Martijn Kaas, also wenn der so weitermacht, das ist der Spieler mit den meisten Sprints Der hat 617 Sprints abgerufen. Und danach kommt halt Maurice Neubauer mit 526. Also siehst du einfach, wie dieser Kars arbeitet und rackert und wie viel das ganze Feld hoch und runter läuft. Und nicht nur mit den normalen Sprints, sondern ja auch mit den intensiven Läufen. Da ist er ja auch auf Platz 1. Also das zeigt halt einfach, dass dieser Junge gewillt ist zu arbeiten. Er lebt für diesen Verein, er lebt für jedes Spiel, was er auf dem Feld ist.
Ja, und mit 25 Jahren, ich meine, da ist er ja ungefähr so in unserem Alter, noch sogar ein bisschen jünger, da hat er ja auch noch ein bisschen Potenzial. Und ich meine, Martin Kast ist ja jetzt auch nicht gerade so der Allerkleinste. Klar, 1,83 Meter für den Mittelstürmer, vielleicht kleiner. Aber du hast natürlich dann trotzdem, ist es natürlich dann schwierig, auch permanent diese Sprints anzuziehen. Du hast ja meistens so bei den kleineren Spielern, die können ja leichter Sprints anziehen als jetzt ein großer. Muss man ja auch nochmal sehen. Also auch diese Bereitschaft, da immer wieder zu ackern, auch fürs Team, auch mal ja in Anführungsstrichen unnötige Laufwege zu machen. Das zeigt halt auch, dass man charakterlich oder auch darauf achtet, dass die Spieler auch diese hundertprozentige Leidenschaft und Intensität auf den Platz bringen und jetzt du halt nicht so viele verwöhnte Spieler verpflichtest, die dann halt nur sagen, ja, ich will ein bisschen schön spielen, ein bisschen zaubern, aber der mannschaftliche Erfolg oder fürs Team arbeiten, das interessiert mich gar nicht.
Ja, man sieht ja auch, dass er auf seine Körpergröße nicht angesetzt ist. Also von den 7 Toren hat er auch zum Beispiel keins mit dem Kopf gemacht, dabei aber halt 6 mit dem rechten Fuß. Das zeigt auch einfach nochmal, dass Kars auf diese Größe vielleicht nicht so viel Wert legt, aber er ist halt trotzdem wichtig im Sturm, um einfach die Wege zu machen, um die, vielleicht die dann für die etwas Kopfballstärkeren frei zu machen. Manchmal geht er auch auf die Rechtsaußenposition, um da ein bisschen was zu machen. Also man sieht ja auch, dass dieser Junge auch nicht auf eine Position wie festgelegt ist, wenn er wirklich mit diesen Sprints so viel arbeitet für die Mannschaft.
Ja, also das ist halt das Positive, wenn du halt wirklich auch so Arbeiter hast, ganz vorne direkt schon, dann hast du natürlich meistens auch frühere Ballgewinne, kürzeren Weg zum Tor. Dadurch bist du natürlich auch automatisch offensiv gefährlicher. Und auch dieses Vertrauen einfach, ja, wenn wir hinten einen kriegen, dann machen wir vorne halt 2. Dieses Selbstverständnis, was die Mannschaft halt auch hat, dieses Selbstbewusstsein, was sie auch erstmal haben muss. Als, ich meine, sie sind vor 3 Jahren aus der 3. Liga in die 2. Liga aufgestiegen, also sind jetzt auch noch nicht so lange mit dabei. Dieses Selbstverständnis dann auch einfach zu haben und es auch von Anfang an zu haben. Seit dem Aufstieg spielen sie ja diesen sehr aggressiven, offensiven Fußball. Da muss ich schon sagen, Respekt. Und wenn ich mir dann nochmal diesen Kader angucke und dann sehe ich hier so einen Amaechi, 23 Jahre alt, der hat ja beim HSV gespielt, ist vielleicht sogar das falsche Wort, stand beim HSV im Kader, hat da gar keine Rolle gespielt. Und jetzt hier bei Magdeburg zeigt er endlich mal sein volles Potenzial. Das gleiche gilt auch für einen Ito, den Christian Titz ja auch noch vom HSV kennt. Der ist ja auch so ein kleiner Wusler, Dribbler und der zeigt auch einfach seine Leistung. Auch wenn er jetzt in den vergangenen Wochen nicht mehr so oft in der Stadt stand, aber trotzdem, das sind halt auch so Spieler, die woanders nie funktioniert haben, die jetzt in diesem Umfeld Magdeburg einfach ihr volles Leistungspotenzial ausschöpfen können.
Ja, das ist komplett richtig. Was ich aber auch erstaunlich finde, ist, dass zum Beispiel Markus Mathissen ja auch nicht mehr aus dem Verein wegzudenken ist oder aus der Mannschaft wegzudenken ist mit seiner Lauffreudigkeit. Ich meine, von 14 Spielen hat er vielleicht 5 gelbe Karten geholt und eine gelb-rote, da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber wenn man dann bedenkt, dass er halt als Innenverteidiger in der Hinrunde jetzt schon 2 Tore und 2 Vorlagen gemacht hat und er jetzt erst letzte Saison aus Wiesbaden kam, dann ist das auf jeden Fall schon eine echt gute Statistik. Und mit den 2 Kämpfen, die er führt, ist das vollkommen in Ordnung.
Ja, also ich glaube, in der Rückrunde wird man auch lange oben mitspielen. Ich glaube, da sind wir beide uns ja einig.
Ja.
Aber Und ich glaube, auch in diesem Jahr wird die individuelle Qualität diesen Aufstiegskampf, anders als vielleicht sogar noch in den letzten Jahren, entscheiden. Und ich glaube, da wird Magdeburg dann noch ein bisschen abschmieren. Aber ich glaube auch, wenn man mal so einen Blick in die Bundesliga wagt, wer da so runterkommen könnte, in der neuen Saison rechne ich damit, dass Magdeburg oben erneut wieder angreifen wird und dann vielleicht sogar die Chance bekommt, ganz groß im Aufstiegskampf aufzutrumpfen.
Ja, woran Magdeburg allerdings noch arbeiten muss, ist die Heimbilanz. Weil das ist auch so ein Knackpunkt bei Magdeburg in der kompletten Hinrunde gewesen. Die haben ja von ihren 8 Heimspielen keins gewonnen. Also die haben von 8 Spielen 6 unentschieden und 2 verloren. Ja. Und dabei gerade 8 Tore geschossen. Ja, das ist halt, wenn du dann allerdings halt in der Auswärtstabelle von deinen 9 Spielen 7 gewinnst und dabei 22 Tore schießt und da in der Auswärtstabelle Erster bist, das ist halt einfach eine zu große Differenz zwischen Heim- und Auswärtstabelle, die es dir vielleicht am Ende dann wirklich kostet, die wichtigen Punkte zu holen. Gerade zu Hause mit den Fans im Rücken ist es dann natürlich nochmal schwieriger, da bisher kein Spiel gewonnen zu haben.
Da sieht man auf jeden Fall schon so diese große Diskrepanz. Ist es vielleicht auch eine Frage des Drucks, dass man sich so denkt, so ja, zu Hause vor den eigenen Fans, da müssen wir ja eigentlich das Spiel machen, die Punkte holen. Und auswärts hast du natürlich so ein Gefühl, klar, du hast da auch Auswärtsfans dabei, aber da liegt der Druck ja dann auch öfter mal bei der Heimmannschaft. Dass es dann vielleicht auch so ein psychologisches Ding ist?
Ja, möglich ist es, aber eigentlich müsste man sich ja von den eigenen Fans nochmal mehr gepusht fühlen und nicht irgendwie Angst haben, da was falsch zu machen. Weil das ist ja eigentlich genau das, was man ja nicht möchte. Man möchte ja ein Heimspiel, gerade weil man die Fans bei sich hat. Und nicht, um dann zu verlieren.
Ja, es geht da ja immer, also es ist halt tatsächlich auch immer typabhängig, ne? Manche pusht das ja und manche hemmt das vielleicht auch, wenn einem da so viele Leute zuschauen. Ist natürlich auch mal eine Form der Qualität. Wir beide können es jetzt leider auch nicht belegen, warum es diese enorme Diskrepanz an Toren und Punkten gibt beim 1. FC Magdeburg. Aber klar, wenn du aufsteigen willst, dann musst du vor allen Dingen in den Heimspielen deine Punkte holen und auswärts dann, ja klar, auch deine Punkte sammeln. Aber die Heimspiele sind meist so die entscheidenden Spiele, die du gewinnen musst, damit es am Ende reichen wird.
Ja, das stimmt.
Wollen wir dann zum nächsten Club kommen, lieber Dome? Oder hast du noch was ganz Besonderes zum 1. FC Magdeburg zu sagen?
Nö, ja, also wir hatten jetzt über alles geredet, deswegen denke ich mal, können wir weitermachen.
So, und dann kommen wir mal zu einem Club, den du ja auch qua der geografischen Nähe ganz gut kennen solltest. Hannover 96 auf Rang 7, 27 Punkte nach 17 Spielen, 22 zu 17 Tore. Da sehen wir schon, hinten passt es, vorne ist es auch ordentlich, aber man ist am Marché nicht zufrieden, oder Dumme?
Ich glaube nicht, also Platz 7 ist, glaube ich, nicht das, was ich die Verantwortlichen von Hannover 96 vorgestellt haben. Ich meine, ja, in der zweiten Liga ist alles möglich, gerade die Saison. Und du hast mit 27 Punkten an sich eine gute Punkteausbeute. Aber davor sind halt nochmal andere Mannschaften, die halt mehr gepunktet haben oder besser gepunktet haben. Und das könnte natürlich für Hannover 96 nochmal ein bisschen schwieriger werden, wenn sie es halt offensiv nicht irgendwie besser geregelt bekommen.
Ja, also ich habe ja am Anfang der Saison so auch so ein bisschen meine Saisonprognose abgegeben und habe Hannover 96, ich meine, auf Rang 2 getippt, also 1 oder 2, also ganz vorne gesehen, weil ich halt auch gesagt habe, so du hast mit einem Lee von Wien Wiesbaden, der vom FC Bayern ausgeliehen ist, ein sehr großes Talent, was in der vergangenen Saison schon für Wiesbaden einige Scorer gesammelt hat, mit Jannik Rochelt, wir haben vorhin ja über Elversberg geredet, auch einen hervorragenden Spieler. Vorne hast du den Jessica Gangkamp ausgeliehen, der auch als großes Talent galt oder immer noch gilt. der ja nur aufgrund seiner großen Verletzungsakte, seiner langen Verletzungsakte noch nicht so richtig zum Zug gekommen ist. Dann holst du mit einem Knighten, sehr stabilen Innenverteidiger. Du hast noch einen Halzenberg im Kader, einen Zieler, der Weltmeister geworden ist. Als dritter Keeper, klar, aber trotzdem, der auch schon in der Bundesliga ordentlich Leistung gezeigt hat. Phil Neumann, Moroja, dem. Also es ist ja schon ein sehr starker Kader. Und mit Stefan Leitler ist ja auch ein Trainer, der schon mit Fürth aufgestiegen ist in die Bundesliga. Der also weiß, wie es geht. Und ja, dafür war es dann doch zu inkonstant in dieser Hinrunde. Und gerade auch dieser Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette hat mich schon gestört, weil mit der Dreierkette, da hat man sich ja den offensiven Optionen oder vielen offensiven Optionen beraubt. Man war deutlich, hat deutlich destruktiver gespielt. Und eigentlich hat Hannover das ja gar nicht nötig, weil offensiv, du hast ja so viel Kraft, so viel Power, so viel Potenzial. Und die Defensive ist ja auch mit vier Mann noch stabil genug. Und da muss ich Stefan Leitl kritisieren. Also, wie siehst du es, Dome? Also, dieser Switch immer wieder zwischen Dreier- und Viererkette? Und auch generell die Arbeit von Stefan Leitl bisher bei Hannover 96?
Die Arbeit von Stefan Leitl, die finde ich eigentlich ganz gut. Aber wie du es schon sagst, also die haben ja auch echt gute Spieler geholt, die auch vom System her gut passen. Aber halt wirklich dieser Switch, jedes Mal hattest du gefühlt eine andere Aufstellung oder anderes System, eher gesagt. Das kann für die Spieler natürlich auch nicht gut sein. Eine Woche spielst du mit Dreierkette, nächste Woche wieder mit Vierer, dann irgendwie Fünferkette, ein Stürmer, zwei Stürmer. Also da kannst du dich ja als Spieler auch nie auf irgendwas vorbereiten oder im Training irgendwie was einstudieren, weil du im nächsten Spiel kannst hier wieder komplett anders sein. Und das ist halt so ein bisschen das Problem.
Ja, du hast ja vor allen Dingen in der Offensive auch nie so eine richtige Stammbesetzung gehabt. Also defensiv, klar, hattest du dann immer einen Dehm, einen Neumann, einen Neid, Halzenberg, die dann hinten gespielt haben. Da hinten natürlich noch Ron-Robert Zieler. Aber gerade so in der Offensive, also da hat man Vogelsammer mit Nielsen zusammen gespielt, dann mit dem Tresoldi zusammen, dann Nankamp, Tresoldi, Nankamp, Nielsen, Nankamp, Vogelsammer. Also du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Du konntest da halt nie so eine richtige Symbiose bilden. Ich meine, klar, eine Stammformation in der Defensive ist wichtiger als in der Offensive, dass du da deine Abläufe hast, aber trotzdem, du brauchst dann halt schon auch so ein paar Automatismen. Und ich glaube, da hat man sich dann auch so ein bisschen, ja, der eigenen Stärke beraubt. Weil wenn du diese Automatismen hast, wenn Lee weiß oder ein Rochelt weiß, wo die Stürmer am liebsten den Ball haben wollen, dann hast du diese Qualität und machst dann halt auch noch mehr Tore. Also ja, für mich hat das so ein bisschen zu ängstlich gewirkt.
Das hätte ich aber das ja, mit dem ängstlich verstehe ich, was du meinst, aber das hätte ich am Anfang der Saison gar nicht so vermutet, weil es ja auch eigentlich gut lief für Hannover. Also gerade in den Heimspielen, wo sie ja von den 9 Heimspielen 7 gewonnen hatten und davor ja auch 4 Heimspiele ungeschlagen waren, da lief es ja auch echt gut. Da haben sie zwar jetzt nur 1-0 oder so gewonnen, aber sie haben ja trotzdem gewonnen. Und wenn du halt ein Spiel ohne Gegentor abschließt, ist das ja auch nochmal ein Pluspunkt. Was es bei Hannover natürlich nochmal schwieriger macht, jetzt kommen wir zu dem Sinnbild von Magdeburg gerade, bei Hannover ist es nämlich genau andersrum, da sind sie in der Heimtabelle auf Platz 1 und haben halt von 9 Spielen 7 gewonnen. In der Auswärtstabelle sind sie aber halt die drittschlechteste Mannschaft und haben von den 8 Spielen 5 verloren und dabei gerade mal 7 Tore geschossen. Und das ist halt auch nochmal schwieriger. Klar, mag sein, dass du zu Hause stark bist, sogar stärker als so manche andere Mannschaften wie halt der HSV oder Köln. Aber wenn es halt auswärts nicht klappt, sei es durch eine andere Aufstellung oder was weiß ich, dann ist es aber natürlich nochmal schwieriger, sich an den Gegner dann anzupassen.
Ja, das ist es halt. Das ist halt so, ne? Und vielleicht sind wir auch ein bisschen zu hart zu Hannover 96, aber wir sehen halt auch dieses Potenzial. Und na klar, der Standort lädt dazu ein, dass man in die Bundesliga aufsteigt. Gerade jetzt sieht man auch wieder die zurückgehenden Zuschauerzahlen. Ich glaube, zwischendurch ist es wieder ein bisschen besser geworden, aber Klar, also auf Jahre ist die zweite Liga nicht attraktiv genug für Hannover 96. Und sie machen ja, was Transfers angeht, eine gute Arbeit. Man erkennt klar, wir wollen sehr gute Spieler aus der zweiten Liga zu uns holen und dort dann sie zum nächsten Schritt entwickeln, dass sie dann irgendwann in der Bundesliga spielen können. Also, verstehst du, was ich meine? Also, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu kritisch über Hannover 96, aber ja, wenn du ein absolutes Top-Team sein willst, dann muss halt auch alles passen und das passt halt bei Hannover 96 so nicht. Sie haben immer wieder ihre guten Phasen, gerade zu Hause, hast du ja vorhin schon erwähnt, sind sie bockstark. Und da musst du vielleicht auch dann mal auswärts so dieses Selbstverständnis haben. So, wir sind jetzt Chef, egal wo wir jetzt gerade spielen. Wenn wir jetzt hier in Elversberg spielen, zeigen wir, wir sind der Chef und wir gewinnen jetzt das Spiel. Also da könnt ihr noch so gut sein. Wir sind Hannover 96. So, vielleicht auch so dieses Selbstverständnis dann mehr zeigen, gerade auswärts.
Ja, bei Hannover 96 ist es ja auch so, sie mögen zwar in der Hinrunde jetzt die wenigsten Spiele eingesetzt haben mit halt 20 Spielern, haben allerdings halt auch den zweitältest eingesetzten Kader mit 27,1 im Durchschnitt. Und das zeigt, okay, du hast zwar die Erfahrung auf dem Feld und ein paar jüngere Spieler, aber es scheint ja trotzdem nicht zu laufen. Und ich sag mal so, 20 eingesetzte Spieler zeigt für mich auf den ersten Blick zwar, okay, da ist eine Konstanz, er setzt immer auf die größtenteils gleichen Spieler, aber es scheint ja dann wirklich irgendwie an der Aufstellung zu liegen. Und nicht umsonst sind sie ja auch an Tamas Nikitscha aus der Ukraine interessiert, Ungarn interessiert, zentralen Mittelfeldspieler, der vielleicht auch mit seinem Alter, mit 25 Jahren, im besten Fußballeralter ist und der vielleicht in der Mittelfeld nochmal so die gewisse Stabilität reinbringt, die Erfahrung, die Sicherheit reinbringt, um da irgendwie nochmal im Mittelfeld irgendwas zu ändern, vielleicht als Ballverteiler, muss man mal abwarten, wie sehr sich der Transfer dann bereitstellt.
Ja klar, das wäre natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man dann einen guten Ballverteiler hätte fürs zentrale Mittelfeld, um vielleicht auch so ein bisschen Druck von den Zehnern zu nehmen, dass die vielleicht sogar noch mehr so zwischen den Räumen agieren können, nicht für den kompletten Spielaufbau zuständig sind, sondern tatsächlich dann so im letzten Drittel des Feldes dann ihre Chancen kreieren können und vielleicht auch öfter mal zum Abschluss kommen. Also vielleicht ist das ja dieser Puzzlestein, den Hannover 96 braucht, um ganz oben anzugreifen.
Ja, weil
weil ich glaube, dass man bis zum Ende ganz oben mitspielen wird. So, das wollte ich nur mal sagen. Ich will nicht, dass mein Tipp nicht aufgeht. Sie müssen aufsteigen.
Ja, und dazu kommt ja mit Nikitscha ja auch noch einer, der nicht nur im zentralen Mittelfeld spielen kann, sondern auch in die offensive Rolle geht. Also der hat auch einen Offensivdrang. Und mit 1,93 ist er jetzt nicht gerade ein kleingewachsener Spieler. Vielleicht macht der dann auch noch mal bei den Standards so den gewissen Unterschied. Muss man mal abwarten. Also auf den ersten Blick scheint er auf jeden Fall wirklich das Puzzlestück zu sein, das Hannover eventuell fehlen könnte.
Das war das Wort zum Sonntag für Hannover 96. Gehen wir mal weiter, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und sind da beim ersten FC Kaiserslautern, die ja in den vergangenen Jahren entweder in der dritten Liga rumgekrebst sind oder im Abstiegskampf zweite Liga waren und die jetzt eine sehr, sehr starke und stabile Runde spielen. Nicht umsonst haben sie mit 26 Punkten 30 erzielten Treffern und auch 27 bekommenen Treffern eine positive Bilanz. Woran liegt es, Dumme? Liegt es nur an dem neuen Trainer oder an den Transfers? Woran liegt es, dass Kaiserslautern plötzlich oben mit dabei ist?
Ich glaube, Kaiserslautern profitiert auch so ein bisschen von der engen Liga, in der halt alles möglich ist. Aber auch natürlich war Kaiserslautern, man muss es so sagen, es ist halt einfach Kaiserslautern. Also die machen Kaiserslautern-Dinge, das ist manchmal unbegreiflich. Nicht umsonst ist ja der Betzenberg berühmt, berüchtigt bei gefühlt jeder Mannschaft, die da hinkommt, weil jede Mannschaft einfach weiß, dass die da alles performen müssen. Die müssen da mit Mann und Maus gegen jeden Zweikampf antreten, weil Kaiserslautern ansonsten ja da einfach ihre Dinge macht. Und nicht umsonst haben sie, wie du schon sagst, 30 Tore geschossen und zwar auch 27 kassiert, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so der Anspruch von Kaiserslautern. Ich glaube, die wollen halt einfach einen guten Fußball spielen, einen ansehnlichen Fußball mit ihrer Mannschaft im Rücken. Und deswegen, ich denke mal, Platz 9 ist da sehr gut. Und auch mit dem Trainer scheinen sie ja jetzt einen guten Trainer gefunden zu haben, mit Markus Anfang, der da die Mannschaft auch ein bisschen pusht.
Ja, du merkst halt so, die Mannschaft und auch das komplette Umfeld hat so ein bisschen den Spaß wieder, so eine gewisse Leichtigkeit, nachdem man ja eher triste Jahre davor hatte. Du spürst auch einmal wieder diese Lust auf schön Offensivfußball und ich glaube, dafür ist Markus Anfang natürlich auch top, weil er ist halt ein sehr offener Typ, Rheinländer, man kennt sie und er liebt es halt auch offensiven Fußball zu spielen. Er hat ja auch aus seinen vergangenen Stationen gelernt. Ich meine, Köln, Bremen, dann noch mit dem Skandal, aber das ist ja wieder was anderes. Und dann Dresden, dort hat er seine Schlüsse gezogen und wirkt auch so ein bisschen reifer jetzt. Und das ist einfach ein perfektes Match, von dem man nicht gedacht hätte, dass man es braucht. Aber Kaiserslautern macht einfach wieder Spaß. Und man hat auch endlich mal wieder gute Transfers getätigt. Also ein Beispiel natürlich die Leihe von Jokota. Von Genk kam er, glaube ich, ne? Genk aus Belgien.
Ja, genau.
Unglaublich quirliger Flügelspieler, der unglaublich viele Chancen kreiert. Ragnar Ache, gut, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, dann würde er auch nicht beim 1. FC Kaiserslautern spielen, aber auch der hat nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Ein Hanschlik, der immer wieder so ein bisschen im Schatten ist von den großen Stürmern, aber der auch einfach performt, der seit Jahren solide Leistung bringt. Und du hast natürlich jetzt, und über ihn möchte ich insbesondere sprechen, mit Luka Ziyech von Lok Leipzig, ein Riesenspieler verpflichtet, 25 Jahre alt, nicht wie ich letztes Mal gesagt habe, 21 Jahre alt, sorry nochmal, du bist 4 Jahre älter. Aber er ist einfach so ein Spieler, er kam einfach aus dem Nichts und du kannst ihn auf der 6 einsetzen, in der Innenverteidigung. Und ich glaube, du kannst ihn sogar im offensiven Mittelfeld einsetzen, weil er hat so viel Offensivtrieb auch und auch so ein gutes Auge, auch im letzten Drittel, auch diese gewisse Ruhe, dann seine Mitspieler in Szene zu setzen, muss ich sagen. Chapeau an den nicht mehr technischen Leiter Enes Hayri und auch an Thomas Heng als Geschäftsführer.
Ja, also Lukas Ziyech, das war ja wirklich, der kam ja aus der vierten Liga von Lok Leipzig. Also wo sie den hergezaubert haben, ich glaube, das fragt sich jeder nach der Hinrunde. Ich meine, der kam aus Lok Leipzig, da hatte der einen Marktwert von 50.000 und hat jetzt einen Marktwert von 550.000. Er ist einer der, wenn nicht sogar einer der besten Spieler bei Kaiserslautern. Nicht umsonst ist er bei euch beiden auch zum Kaiserslautern Spieler der Hinrunde geworden. Bei mir ist er ja ganz knapp gescheitert, da wurde es ja dann Kral im Tor. Aber ja, bei mir wäre es sonst wahrscheinlich auch Lukas Jährch gewesen, weil der Junge ist halt einfach, das ist ja sehr verwunderlich, als Innenverteidiger dann auch noch im offensiven Mittelfeld so zu performen. Das ist schon aller Ehren wert.
Das ist schon
Aber
sehr, sehr stark, ja.
deswegen.
Und was macht Kaiserslautern anders als in den vergangenen Jahren? Also, das ist ja die Frage. Man hat ja in den vergangenen Jahren auch schon gute Spieler verpflichtet, aber warum zündet das jetzt so? So, weißt du, was so dieses entscheidende Puzzlestück war, warum es jetzt so funktioniert? Ist es halt wirklich der Trainer oder ist vielleicht auch die Euphorie,
Also,
dass man im Pokalfinale war und den Klassenerhalt dann doch noch schaffen konnte?
ich denke mal, das gehört auf jeden Fall mit dazu, dass man gegen Leverkusen den Pokal gespielt hat. Klar, das Ergebnis jetzt, aber ich glaube, das Ergebnis war auch zweitrangig. Ich glaube, den Fans war von Anfang an klar, das muss ein Sahnetag werden, um hier gegen Kaiser Leverkusen im Pokal was zu holen. Aber ich glaube allein, dass es diese Atmosphäre gab. Ich meine, wir wissen alle, wie die Atmosphäre im Betzenberg ist. aber dann auch noch mal im Olympiastadion, das mit der Performance, alles zu sehen. Also, wenn ich allein daran denke, ich hätte schon wieder Gänsehaut. Deswegen, also Markus Anfang scheint da auch die Spieler wachgerüttelt zu haben, oder was ist wachgerüttelt, aber die richtigen Spieler erwischt zu haben, um eine gute Mannschaft zu formen. Aber jetzt nur Markus Anfang hier das Lob auszusprechen, ich glaube, das wäre zu einfach. Ich glaube, es sind momentan einfach alle, die dazugehören, auch der Vorstand, die da ihren Anteil dran haben.
Ja, und ich stelle jetzt vielleicht mal eine etwas provokante These in den Raum. Vielleicht liegt es ja auch am Zauberer Friedhelm Funkel. Schaut man sich mal so seine letzten zwei Stationen an. 2021 kommt er beim 1. FC Köln als Interimstrainer hin, schafft dann über die Relegation den Klassenerhalt und bereitet den Weg für Steffen Baumgart dann, der dann den FC nach Europa führt. Jetzt bei Lautern. Er übernimmt, schafft den Klassenerhalt, bereitet den Weg. Markus Anfang kommt und zack, auch wieder erfolgreich. Aber vielleicht ist Friedhelm Funkel der Schlüssel. Ne? Also alle Vereine, die einen Feuerwehrmann suchen, Friedhelm Funkel holen und dann im kommenden Jahr einen neuen Trainer holen und dann seid ihr erfolgreich. Das ist jetzt mal so meine These, Dome. Was hältst du davon?
Ja, dann bin ich jetzt mal so ein bisschen schnippisch und sage, warum war er nicht schon lange beim HSV?
Ja,
Also,
das ist die Frage, ne?
deswegen. Ja, aber ich verstehe deinen Punkt. Also, ich glaube, Friedhelm Funkel ist auf jeden Fall auch ein besonderer Trainer, der vielleicht muss man so sagen, einfach schon leider zu alt ist, um diesen gewissen Funken zu übertragen. Ich glaube, den kannst du halt nicht jede Saison als ja, Feuerwehrtrainer holen. Und sagen, hier, mach mal eine halbe Saison, dann steigen wir auf. Ich glaube, das wäre dem auch ein bisschen zu anstrengend auf Dauer.
Ja, aber vielleicht braucht es ja vorher einfach so einen Menschen, der so ein bisschen das Umfeld dann auch so ein bisschen wieder beruhigt. Also ich sag mal so, der dann so die Ruinen, also aus den Ruinen des Vereins so alles rausnimmt, den ganzen Dreck wegnimmt, dass nur eine glatte Fläche ist und dass dann halt ein neuer Trainer kommen kann, neue Architekte dann so ein neues Haus erbauen kann. Um es jetzt mal ein bisschen bildlicher darzustellen für unsere HörerInnen.
Ja, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und ja, also wenn es wirklich am Ende an Friedhelm Funkel liegt, dann also auch Respekt an Friedhelm Funkel, dass er das nicht jedes Mal aufs Neue mit so einer Mannschaft schafft. Aber deswegen muss man mal schauen. Deswegen, also ich sag mal so, Tabellenplatz 7, das klingt jetzt auf den ersten Sinn vielleicht ein bisschen schlimmer, als es ist, aber wenn man sich wirklich die Tabelle anguckt, die können ja immer noch aufsteigen. Und ob das jetzt der Anspruch ist von Kaiserslautern, ich wage es mal zu bezweifeln. Ich glaube, alle sind froh, wenn sie den Klassenerhalt haben. Ich denke mal, das wird auch das ausgesprochene Ziel sein. Aber klar, also so Kaiserslautern in der Bundesliga, das hat schon was Besonderes.
Ja, das hat auf jeden Fall Flair. Also, ich glaube, da sind wir uns auch beide einig. Noch reicht es qualitativ nicht. Also, wenn man aufsteigen sollte, müsste man den Kader schon deutlich verbessern, damit es was wird. Aber man kann einfach zufrieden sein. Man spielt einfach mal eine ruhige Saison, ist ja auch mal ganz schön für das Pfälzer Gemüt und kann dann sukzessive sich nach oben arbeiten. Also ich glaube, dort ist auch Kontinuität sehr wichtig. Und ich glaube, Kaiserslautern ist da jetzt auf einem ganz guten Weg. So, Dumme, jetzt kommen wir zu deinem Club. Jetzt kommen deine Darmstädter. Ich glaube, das ist das, worauf auch alle warten. So, Dumme, dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Club, zumindest für dich, zu Darmstadt 98. Die sind nämlich nur ganz knapp hinter dem ersten FC Kaiserslautern. Und nach einem schwachen Saisonstart hat man sich ja jetzt unter Florian Kohfeldt, sagen wir mal, deutlich stabilisiert. Spielt mit dem geilsten Fußball der Liga, offensiv attraktiv. Und mit 36 Treffern, muss ich ja sagen, eine sehr starke Offensive. Klar auch 29 Gegentreffer, 24 Punkte. Dome, dein persönliches Fazit zur Hinrunde, was sagst du? Bist du zufrieden oder sagst du, da geht noch mehr?
Ich denke mal, da wäre noch mehr gegangen, wenn man gleich von Anfang an so in die Saison gestartet wäre. Jetzt gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass man einen Trainerwechsel hatte, einen schweren Trainerwechsel. Ich glaube, den hat jeder Darmstadt-Fan so ein bisschen gefühlt mit Dorst Lieberknecht. Ich meine, es ist ja nicht umsonst einer der prägenden Figuren bei Darmstadt die letzten Jahre gewesen. Halt Aufstiegstrainer, Abstiegstrainer, man hat ihn ihm festgehalten, trotz der nicht so guten Bundesliga-Saison. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt die Situation von Darmstadt anguckt, war es das Richtige, von Lieberknecht zu Kofeld zu wechseln. Auch für mich ein überraschender Transfer. Sollte man sich die Statistiken von Kofeld angeguckt haben, bei den Stationen, wo er vorher war, lief es ja nicht so gut. Bei Bremen 1 bis 2 Jahre lief es sehr gut. Da haben sie ja auch knapp Europa verpasst. Dann lief es nicht mehr so gut. Und dann kam er ja zum VfL Wolfsburg. Da hat er irgendwie auch nicht so den Frieden mitgefunden. Er ist dann nach Belgien gewechselt und da abgestiegen. Deswegen bin ich überrascht, dass Darmstadt ausgerechnet Kofeld geholt hatte. Obwohl man jetzt am Ende der Hinrunde sagen muss, dass er ein echt guter Trainer ist und vielleicht auch das war, was Darmstadt einfach brauchte. Unter anderem halt, dass er so ein Spieler wie Lidberg, der die letzten ersten 4 Spieltage kaum zu sehen war, zu so einem Stürmer gemacht hat. Oder auch ein Fraser Hornby, der zwar letzte Saison in der Bundesliga fast nur verletzt war, aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er den so wieder in Fahrt bringt. Generell auch mit der ganz anderen Aufstellung, wo Lieberknecht ja vorher immer eine Dreierkette gespielt hatte, hat Kofeld jetzt auf Basics gesetzt mit einem 4-4-2. Und das scheint ja auch sehr gut zu funktionieren. Jetzt abgesehen von dem letzten Spiel gegen Regensburg, aber da sage ich jetzt mal nichts zu. Das kann man jetzt mal getrost sich wegdenken, wenn man sich die ganzen Spiele davor anguckt. Und davor war man 11 Spiele ungeschlagen, war die performancestärkste Mannschaft in der Liga. Und ist ja auch von den geschossenen Toren nur hinter dem HSV mit 39 Toren. Also, ich denke mal, hätte man mir am Anfang der Saison gesagt, dass Darmstadt auf Platz 10 zur Hinrunde landet, hätte ich sofort unterschrieben.
Also du hast dann auch direkt schon die Erwartung gehabt, nee, so ein direkter Wiederaufstieg ist eher nicht so das Ding, sondern man soll sich erstmal in der zweiten Liga stabilisieren.
Ja, bitte nicht sofort wieder aufstellen, um Gottes Willen. Ich glaube, das wäre genau das Falsche, was Darmstadt bräuchte. Ich glaube, dass sie in der zweiten Liga doch ganz gut aufgehoben sind. Erstmal, klar, wenn man sich den Rhein-Kader anguckt und auch die Spieler, die sie so gemacht haben, kann man jetzt schon sagen, okay, das ist vielleicht Bundesliga-Niveau, aber ich glaube, da fehlt noch einiges. Ich meine,
Ja.
wenn man sich bedenkt, das hatte man auch zu einem Kiel, Holstein Kiel letzte Saison gesagt, wo man guckt, wo die jetzt stehen. Ah, schwierig.
Ja, klar. Also es ist natürlich schon so, Bundesliga ist noch mal ein ganz anderes Level als jetzt die zweite Liga. Da geht es ja noch mehr noch technischer zur Sache, wobei man auch sagen muss, in den vergangenen Jahren, die zweite Liga ist ja, was die technischen Fähigkeiten der Spieler angeht, schon deutlich näher an die Bundesliga herangerückt oder hat sich qualitativ deutlich erhöht. Worüber ich gerne mit dir reden würde, sind die offensiven Mittelfeldspieler. Dort haben wir mit Förster und Corridor, da hat euer Sportdirektor Ferry ja zwei richtig gute Jungs geholt. Was ist so deine Meinung zu diesen beiden Spielern? Gerade zu Corridor, den ja man in Deutschland ja gar nicht kannte.
Ja, muss ich sagen, habe ich auch absolut nicht auf dem Zettel gehabt. Ich glaube, der kommt aus der zweiten französischen Liga. Also ist ja auch in der Liga, die ich jetzt, muss ich jetzt mal sagen, privat jetzt nicht so verfolge. Ist ja, wenn man ist jetzt irgendwie wirklich Scout oder so. Aber ich bin auch überrascht, wo Fernie den hergeholt hat. Und er hat ja auch offensiven Drang. Anfangs der Saison hat er mir jetzt nicht so gefallen, weil er einfach viel zu viel mit dem Ball machen wollte. Also da ein Tänzchen, da ein Dribbling, dann wieder ein bisschen nach hinten spielen. Also Und man hat ja auch gesehen, der Junge hat offensiven Spieldrang, der möchte das, was man ja auch beim HSV-Spiel, wo ich ja dann auch live dabei war, gesehen hat, wo er auch an beiden Toren beteiligt war. Oder auch bei dem Spiel gegen Kaiserslautern, wo er an 4 der 5 Tore beteiligt war. Also der Junge, wenn er wirklich diesen offensiven Raum bekommt, dann kann der schon Spaß machen. Und ja, vielleicht ist die zweite französische Liga doch underrateder, als ich gedacht hätte.
Ja, also die zweite französische Liga, da ist schon ein großes Talentbecken, wobei man ja sagen muss, dass Corridor, ja, zwar, klar, er ist noch jung, aber ich würde ihn jetzt nicht mehr als Talent betiteln, sondern schon als gestandeneren Spielern in einem jungen Alter, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das muss auch der Weg in der Zukunft sein, dass man natürlich so ein bisschen unentdeckte Talente verpflichtet, vielleicht auch nicht unbedingt immer nur in den deutschen Markt fischt, wo natürlich auch alle anderen sind, sondern auch mal so ein bisschen kreativer wird. Also so diese gesunde Mischung macht. Wir kommen ja gleich zu einem Verein, wo vielleicht so diese gesunde Mischung nicht ganz gepasst hat, wo man nur so verrückt in Anführungsstrichen Transfers getätigt hat. Was traust du Darmstadt denn in der Rückrunde noch zu? Also was sollte jetzt das Ziel von Darmstadt in der Rückrunde sein, deiner Meinung nach? Oder wo siehst du Darmstadt am Ende der Saison?
Also ich denke mal schon, dass sie so weitermachen werden. Ich glaube, dass Kofeld da nicht groß von der Linie abweicht. Jetzt stehen ja in der Rückrunde erstmal Düsseldorf und Paderborn an. Das sind auf jeden Fall schon mal 2 Kracherspiele, die du ja in der Hinrunde jetzt nicht so gut gespielt hattest. Vielleicht ist gerade diese 2 Spiele wichtig, um zu zeigen, wo man dann in der Rückrunde starten möchte. Gerade Düsseldorf, in Düsseldorf, das wird nochmal interessant. Deswegen mal abwarten. Ja, am Ende wäre ich, glaube ich, wirklich zufrieden, wenn sie sich so in der oberen Tabellenhälfte ansiedeln. So 6, 7, 8. Ich glaube, damit wäre ich voll zufrieden. Sie können ja auch von mir aus in den Aufstieg mitspielen. Ich meine, das tue ich ja gefühlt jetzt schon als Tabellenzehnter. Aber ja, ich denke mal, dass sich das in der Rückrunde so ein bisschen mehr auseinanderziehen wird. Deswegen, also ich, so 6., 7. wäre ich vollkommen fein mit.
Ja, ich glaube, das klingt doch ganz gut. Was natürlich für mich auch sehr wichtig ist, ist, dass du natürlich da nicht mehr so viele wütende Nachrichten schreiben musst, wie am Anfang der Saison. Das können wir ja auch ruhig erzählen. Ich glaube, das sollte kein Problem sein, dass du natürlich auch sehr unzufrieden warst und dieser Wendepunkt kam ausgerechnet dann beim 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln, als ihr uns ja richtig auseinandergeschraubt hat. Also haben wir natürlich gerne gemacht, Dome. Ne? Also will ja auch, dass im Podcast eine gute Stimmung herrscht, aber Spaß beiseite. Ja, Dome, du wolltest was sagen?
Ich denke mal, dass wir das im Podcast ja trotzdem haben. Also ich sag mal so, selbst wenn sie jetzt Tabellen 17. wären, wo sie am Anfang der Saison waren, dann haben sie diesen Platz zurecht und dann ist das halt nun mal so. Da muss man dann auch als Fan dieser Mannschaft so ehrlich sein und es halt nicht auf dem Podcast zum Beispiel dann übertragen.
Ja, aber wir beide wissen ja auch, Emotionen gehören mit dazu und in einem gesunden Rahmen Emotionen rauszulassen, das macht ja auch so ein bisschen die Würze aus, ne? Aber klar, wir setzen uns jetzt nicht direkt ein paar Sekunden oder ein paar Minuten nach dem Spiel ans Mikrofon und sagen das, was uns in den Kopf kommt. Ich glaube, das wäre dann wenig produktiv. Ich glaube, ich mag es ungern, so viel zu piepsen, deswegen oder rauszuschneiden, deswegen ist schon gut, aber das macht es ja dann auch interessant. Also wenn man jetzt nur gewinnen würde, wäre auch ein bisschen langweilig, so aus, wenn man es aus neutraler Sicht sieht, ne?
Ja, man sieht ja auch, also zum Beispiel auch das 5-3 gegen Schalke, das war ja auch nochmal so ein super entscheidendes Spiel, wo du halt 3-0 auf Schalke zurückliegst und am Ende 5-3 gewinnst. Also das war auch ein sehr wichtiges Spiel für die komplette Mannschaft. Und den 2 Stromausfällen vielleicht auch noch dazu kommt, aber
Stimmt, ja, da war was.
Das ist nochmal eine andere Sache. Da wollen wir mal hoffen, dass Schalke in Zukunft die Rechnung bezahlt. Bisher ja.
Ja, du sagst es, Schalke. Wie es der Zufall will, ist Schalke nämlich der nächste Club, den wir behandeln wollen. Außer natürlich, du hast jetzt noch was ganz Wichtiges zu deinen Darmstädtern zu sagen, dann gebe ich dir natürlich auch den Raum.
Ja, ich wollte nur noch mal kurz so auf zwei Transfers und mögliche Transfers eingehen und vielleicht deine Meinung dazu hören.
Ja, sehr gerne.
Einmal haben wir Klaus Jasula, der vielleicht zu Rot-Weiß Essen in die dritte Liga wechselt. Ist ja bei Darmstadt auch nicht mehr wirklich präsent seit dem vierten Spieltag gewesen. Deswegen, was sagst du dazu?
Zu Klaus Jasula, ja, Klaus Jasula ist natürlich, wenn man es positiv formulieren möchte, ein Mentalitätsmonster, der sich in jeden Zweikampf wirft. Wenn man es natürlich negativ sehen möchte, ist das natürlich auch immer eine Gefahr, dass du mit einem Mann weniger ins nächste oder das Spiel beenden musst. Oder du ihn dauernd aufgrund von Gelb- oder Gelb-Rot-Sperren ersetzen musst. Deswegen, und ich glaube, man hat mit Kleefisch, mit dem Andreas Müller, mit dem Paul Will, hat man schon in der Zentrale gute Jungs. Und Klaus Jasula wird da wahrscheinlich dann auch nicht so wenig verdienen, zumindest zu viel für einen Ersatzspieler. Deswegen glaube ich schon, dass die dritte Liga für ihn optimal ist. Rot-Weiß Essen, dort kann er dann auch mal den einen oder anderen Gegenspieler umholzen. Ich glaube, es wird ihm ganz gut gefallen. Er kann dort eine Führungsrolle einnehmen und Darmstadt wird dadurch einen Spieler von der Paywall los, den man, ja, mit dem man eben nicht mehr so hundertprozentig plant. Deswegen, ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation für alle drei Parteien.
Ja, das denke ich auch. Und Jasula ist ja, wie gesagt, auch schon 35 und mit seinem geringen Tempo ist halt auch mittlerweile schwieriger geworden, sich da in der zweiten Liga und erst recht halt in der Bundesliga nachhaltig zu zeigen. Ja, ich denke mal, das wäre, wie du schon sagst, für alle drei Parteien vielleicht sogar der richtige Schritt.
Genau, deswegen. Das wäre dann auch gut, um vielleicht noch die Qualität im Training bei Darmstadt zu erhöhen, wenn man dann so weniger Spieler hat, mit denen man nicht mehr plant.
Genau. Und dann haben wir, was bei Darmstadt ja in der Hinrunde ein größeres Problem war, waren ja die Verletzten. Da haben wir zum Beispiel einen Magica, einen Zimmermann, ein wichtiger Innenverteidiger, den Kapitän Fabian Holland oder Ex-Kapitän und Matthias Bader, gelernter Rechtsverteidiger. Und stattdessen einen Verteidiger zu holen, sind sie an, und Paul Will ja auch noch, defensives Mittelfeld, sind sie an Lars Gindorf von Hannover 96 fürs offensive Mittelfeld interessiert. Was denkst du?
Also zu Lars Gindorf, ist ein sehr talentierter Junge, hat auch in der dritten Liga schon gute Leistungen gezeigt, auch in der zweiten Liga, wenn er da mal zum Einsatz kam, seine Joker-Einsätze, da hat er seine Leistungen erbracht. Ja, wenn nur, also ich glaube auch, dass man auf den defensiven Positionen nochmal was machen sollte. Bueno, gutes Talent, kam ja von Dortmund 2, auch Fabian Nürnberger kann diese Position spielen, spielt sie auch teilweise. Und auf rechts mit dem Lopez, auch guter Spieler, aber mir fehlt tatsächlich dann doch noch in der Breite jemand, der vielleicht dann auch beide Seiten spielen könnte, dass du dann vielleicht nur einen neuen Spieler verpflichtest, aber ja, also da muss eigentlich noch was passieren, weil wenn Lopez sich verletzt, dann will ich nicht wissen, was da noch los ist. Und vielleicht auch noch einen für die Innenverteidigung, wenn natürlich Magliza und Zimmermann immer mal wieder verletzte Spieler hast, vielleicht auch noch mal einen für die Breite, sich vielleicht auch nur leihen, klar, aber also auf den Außenverteidigerpositionen und der Innenverteidigerposition würde ich da noch mal so 2 bis 3 Spieler insgesamt verpflichten, meiner Meinung nach.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das wäre so das Sinnvollste. Ich meine, du hast ja an sich eine gute, solide Innenverteidigung, wenn wir jetzt nur auf Riedel und Vukotic mal gucken. Ich meine, du hast ja mit Riedel einen der jüngsten Kapitäne in der Liga mit 22. Und da hinten halt daneben einen großgewachsenen Vukotic mit 2,01 Meter, der ja auch die meisten Kopfballduelle in der Liga gewinnt. Deswegen, das sind ja an sich schon 2 echt gute Spieler. Aber vielleicht fehlt da wirklich nochmal so ein Spieler, der sich dazwischen so ein bisschen einreiht, der Erfahrung hat und vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit Tempo aus der Innenverteidigung nochmal nach vorne ziehen könnte. Momentan macht das ja mehr Kai Kleefisch, der ja zwischen Innenverteidigung und Sechserposition so ein bisschen tendiert, die Bälle aufnimmt, verteilt. Aber da sieht man halt auch an Kai Kleefisch in jedem Spiel, das zieht dann natürlich auch jedes Mal an der Laufleistung und der Passgenauigkeit. Vielleicht wäre da nochmal einer für besser geeignet.
Ja, dass sich Kleefisch dann tatsächlich auf seine Kernkompetenzen als zentraler Mittelfeldspieler konzentrieren kann und auch so ein bisschen beim Spielaufbau mithilft und so ein bisschen die Löcher dann stopfen kann, die eventuell dann ja zwischen Abwehr und Mittelfeld entstehen.
Genau.
Okay, Dome, sind wir dann bereit für den FC Schalke 04?
Doch, ich denke.
Das, sagen wir mal, letzte große Team in Anführungsstrichen, was wir heute besprechen wollen. Dann haben wir gleich noch Braunschweig und Münster, ohne despektierlich klingen zu wollen, aber die sind natürlich eher, was so die Größe angeht, ein bisschen kleiner als der FC Schalke 04. Einer der mitgliederstärksten Vereine der Welt sogar. Wunderschöne Arena, ich war schon das ein oder andere Mal da. Auf dem Papier eine Top-Truppe, lang im Abschiedskampf gewesen. Dann kam Harry Potter und man hat sich jetzt so ein bisschen lösen können von den Abstiegsrängen auf Rang 13, 20 Punkte, 32 zu 33 Tore, also das erste Team in einer negativen Tordifferenz heute. Was ist so deine objektive Meinung vom FC Schalke 04?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das fragen wir uns jede Saison aufs Neue. Ja, das heißt, Schalke ist halt wirklich eine, ich will es nicht ohne Beleidigung zu reden, aber eine komische Mannschaft. So, also, die haben an sich gute Spieler, die haben, es ist halt wirklich, wie du schon sagst, es ist der große Schalke 04. Und es klingt immer noch komisch zu hören oder zu sehen, dass Schalke in der zweiten Liga spielt und das auf Platz 13. Die ja sogar lange eher in der unteren Tabellenhälfte waren, zusammen mit Ulm, Braunschweig und Regensburg, sich da ja, wie du sagst, jetzt ein bisschen befreien konnten. Aber ich, und die letzten Spiele ja auch gut performt haben, das darf man ja auch nicht vergessen. Nicht nur sonst haben sie zweimal gegen den Tabellenführer gewonnen, gegen Paderborn und Elversberg. Aber jetzt muss man natürlich schauen, wann das jetzt zwei sehr, sehr gute Spiele, zusammen mit dem Unentschieden gegen Düsseldorf, dann auch drei, wo man ja dank Kastenmeier überhaupt nur Unentschieden gespielt hat. Ich glaube, wäre Kastenmeier bei Düsseldorf nicht im Tor gewesen, die hätten auch da 5 Tore geschossen. Ja, also es wird wirklich spannend zu sehen sein, was Schalke in der Rückrunde macht. Ich kann es nicht beurteilen und ich glaube, dass mein Tipp aus der Saisonprognose mit Tabellenplatz 1 oder 2 schwierig sein wird, dass das eintrifft.
Ja, ich glaube, das wird auch sehr schwierig, aber man hat schon gemerkt, okay, so langsam hat man so ein Fundament, man hat so eine Achse, die es gebildet hat. Gerade das zentrale Mittelfeld mit Seguin, Krüger, Bachmann hat sich gefunden. Vorne hast du jetzt mit Silla, Karaman zwei Spieler, die kontinuierlich treffen. Klar, wenn sie ausfallen sollten, dann wird es schon wieder schwieriger. Aber so langsam spielt sich so eine Mannschaft ein und ich glaube, eine ganz wichtige Personalie, die auch maßgeblich am Aufschwung beteiligt ist, ist die Verpflichtung oder das Hochziehen von Tim Hoogland als neuer Co-Trainer, weil er gilt ja schon als sehr großes Trainertalent, zumindest so aus Schalker Kreisen hört man das. Und er ist auch hauptsächlich für die Standards verantwortlich. Seitdem er da ist, sind die Standards deutlich gefährlicher. Und er hat auch so ein bisschen ein paar offensive Automatismen eintrainieren lassen. Also da muss ich schon sagen, so die Personale Tim Hoogland würde ich schon mit diesem Aufschwung verknüpfen. Und wenn Ben Manga dann nicht nur solche exotischen jungen Spieler verpflichtet, sondern auch mal den einen oder anderen Spieler, der zumindest die zweite Liga kennt oder den deutschen Fußball kennt oder der deutschen Sprache vielleicht auch mächtig ist, sodass dann die Integration ein bisschen leichter geht. Gerade was die Innenverteidigerposition angeht, wird man, glaube ich, noch ein bisschen klettern. Klar, für den Aufstieg wird es nicht reichen in dieser Saison. Ich glaube, So viel kann man sagen. Dafür sind die Teams vorne einfach zu stark und der Abstand zu groß für Schalke. Aber ich glaube schon, dass man sich so im Tabellenmittelfeld einnisten wird. Ich glaube, absteigen wird man nicht. Und das sage ich jetzt nicht, weil der Verein so groß ist, sondern weil ich schon auch diese Entwicklung sehe. Und ich habe es ja schon in meinem Kaderplaner-Video gesagt, also es ist natürlich auch wichtig, einige Spieler, die gar keine Rolle mehr spielen, abzugeben. Ron Torm Hoffmann, ich glaube, er möchte selbst gehen. Da ist ja auch Braunschweig angeblich interessiert. Und klar, die Innenverteidigung ist die Schwachstelle des Kaders momentan. Dort muss man dann nochmal kräftig nachjustieren, weil wenn Marcin Kaminski dein bester Innenverteidiger ist, was auch den Spielaufbau angeht, ja, dann weißt du, wenn man Kaminski einmal spielen gesehen hat, das muss dann dringend behoben werden, damit Kaminski einfach kein Stammspieler ist. Für die Kabine ein guter Junge, aber auf dem Platz sollte man ihn vielleicht nur noch als Einwechselspieler sehen, wenn man das Ergebnis verwalten möchte oder irgendwie noch einen Lucky Punch durch einen Kopfballtreffer erzielen möchte. So, das ist meine
Meinung. Ja, das ist schon richtig. Und bei Schalke hat sich ja auch, was Transfers angeht, also sowohl die Zugänge als auch die Abgänge, hat sich ja auch einiges getan. Ich meine, momentan muss man ja bei den Zugängen mehr an Musa Sylla denken, verständlicherweise. Aber man hat ja zum Beispiel auch einen Felipe Sanchez für über 1 Million geholt, was für Zweitliga-Verhältnisse schon sehr viel Geld ist. Und Musa Sylla ja sogar für 2,5 Millionen, was noch mal viel mehr Geld ist für Zweitligisten.
Ja.
Also das ist halt schon trotzdem ordentlich viel Geld, was Schalke da hat, trotz der Schulden. Allerdings konnten natürlich auch ein Marius Müller und ein Keke Top und ein Ui Draogo für über 12 Millionen verkaufen, insgesamt alle drei.
Ja.
Das zeigt ja auch nochmal, gut, Schalke hat zwar gute Talente, aber momentan, unter anderem halt Ui Draogo mit 18 Jahren, 17, 18 Jahren, momentan sind sie halt leider dazu fast schon gezwungen, gute Talente abzugeben, ja, für viel Geld, um halt irgendwie sich Spieler leisten zu können oder halt in die positiven Zahlen zu kommen. Was natürlich auch schade ist, weil so ein Ui Draogo oder ein Keke Top, das sind halt schon zwei junge, gute Spieler, die ja unter anderem auch Keke Top jetzt bei Bremen zeigen, dass sie es können.
Ja, ich glaube, das müsste auch der Schlüssel sein. Ich glaube, sogar noch mehr auf eigene Talente zu setzen aus der knappen Schmiede, klar, wenn sie die Qualität auch mitbringen, statt externe Talente zu verpflichten und dieses Geld dann vielleicht für erfahrene Säulenspieler, wie ich sie mal gerne nenne, zu investieren, die dann halt auch direkt Leistung bringen, vielleicht nicht mehr den allzu großen Wiederverkaufswert haben, aber wichtig sind für die Statik des Spiels deiner Mannschaft und darum dann mit den Talenten, so wie man jetzt ja auch einen Teil am Bulut hat, auf die Rechtsverteidigerposition, Max Krüger fürs zentrale Mittelfeld, Chiabara, der jetzt in der U19 alles zerschießt, ist ja der Nächste, der so ein bisschen in der Warteschlange steht. Also ich glaube schon, dass man, wenn man weiterhin so gut mit der knappen Schmiede arbeitet, sich da so wieder Stück für Stück nach oben arbeiten kann. Aber klar, der FC Schalke 04 ist zum Aufsteigen verdammt. Also sie müssen fast schon in der kommenden Saison aufsteigen, weil die Kosten sind natürlich so hoch. Das kann man durch die Einnahmen, die man in der zweiten Liga mittlerweile ja nur erzielen kann, auch durch den Geldverteilungsschlüssel, da wird ja auch immer viel diskutiert, ist es natürlich dann auch schwierig, konkurrenzfähig zu sein.
Ja gut, für Schalke ist es natürlich gut, wo du ihn gerade schon sagst, Max Krüger, dass man geschafft hat, mit dem den Vertrag zu verlängern. Das zeigt ja auch, dass man an so einem Spieler festhalten möchte.
Ja.
Und dass man auch in ihm die Erfahrung haben möchte oder dass man halt auch wirklich mehr auf diese knappen Spiele wieder mehr setzen möchte.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch perspektivisch wird Schalke 04 auch wieder in die Bundesliga kommen, da bin ich zuversichtlich. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft und ich habe ja Kees van Wonderen, den Harry Potter, viel kritisiert, aber so langsam scheint es zu fruchten, auch in Kombination mit Tim Hoogland, möchte ich nochmal hervorheben. Ich glaube, seine Rolle ist sehr wichtig. Und dann wollen wir am Ende dieser Folge noch auf zwei Teams zurückkommen, weil die Zeit rennt mir gerade so ein bisschen weg. Preußen Münster und Eintracht Braunschweig. So, Braunschweig, letzte Saison schon Abschiedskandidat gewesen, Preußen Münster aus der vierten Liga in die zweite Liga durchmarschiert. Also auch zwei Teams, mit denen man rechnen musste, dass sie ganz unten sind. Und Überraschung, sie sind es auch. Münster 15. Ich glaube, das kann man als Erfolg werten. Braunschweig nur auf Rang 17. Die Kritik, die mediale Kritik an Daniel Scherning steigt. Von der Mannschaft bekommt er Rückhalt. Was ist so deine Meinung zu den beiden Teams auch?
Also ich muss sagen, Preußen Münster überrascht mich wirklich. Wie du gerade schon gesagt hast, von der vierten in die zweite Liga. Und jetzt auf dem 15. Platz, das ist schon sehr stark. Ich meine, in der Vergangenheit haben wir immer wieder Vereine gehabt, die das geschafft haben. Aber trotzdem ist das ja nicht weniger starke Leistung. Und ich sag mal so, mit 18 Toren und 23 Gegentoren, vor allem die 23 Gegentore nach 17 Spielen, das ist schon für einen Aufsteiger ist das echt stark. Und da sieht man halt auch mal, dass die Spielweise von Münster Erfolg bringt. Ich meine, 23 Gegentore ist schon gut. Stand jetzt würden sie die Klasse halten. Ich glaube, das ist alles, was Münster möchte und auch erreichen will.
Ja, also ich finde, man macht so ein bisschen den Darmstädter Weg in ihrer vorletzten Bundesliga-Saison. Zwar damals ja unter Dirk Schuster aufgestiegen ist und dann in der Bundesliga sich mit sehr vielen Bundesliga-erfahrenen Spielern verstärkt hat. Das macht Münster jetzt im kleineren Stile mit vielen Zweitliga-erfahrenen Spielern. Mees, dann natürlich Kirkeschow von Holstein Kiel, genauso wie Fridtjonsson. Und daneben hat man dann aber auch noch die sehr gute Jugendarbeit mit Jano Terhorst, mit Kulis. Hast du Jungs aus der eigenen Region. Also das ist eine gute Mischung einfach. Und man hat ja auch kontinuierlich mit Sascha Hildmann zusammengearbeitet, auch als er von der dritten in die Regionalliga abgestiegen ist, dann erst im dritten Versuch den Aufstieg in die dritte Liga wieder geschafft hat. Das zahlt sich halt auch aus, diese Kontinuität. Und bei Eintracht Braunschweig hält man ja auch am Trainer fest. Ich glaube, es ist auch gut. Nur da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so die absolute, ja, Leidenschaft oder dieser Teamgedanke, dass man wirklich so als Team verschmilzt, dass das nicht so stark gegeben ist wie bei Preußen Münster. Dafür hat Braunschweig vielleicht so ein bisschen die individuell höhere Qualität. Also schauen wir uns die Innenverteidigung an. Bicacic, Jäckel haben beide schon Bundesliga und Champions League gespielt. Mit Ryan Felipe hast du einen der besten Torjäger in Liga 2. Aber passt halt nicht so ganz zusammen. Ist auch für mich nicht richtig zu greifen. Ich glaube, diese Liga ist gerade im Abstiegskampf einfach zu stark.
Ja, nee, das stimmt. Also bisher sehe ich Eintracht Braunschweig auch noch nicht so stark. Ich finde es aber trotzdem gut, dass sie halt am Trainer festhalten, an Daniel Scherning, was für mich persönlich ein bisschen Überraschung kommt. Ich meine, du bist Tabellenvorletzter. Und mit minus 20 Tordifferenz, das ist halt, das kann nicht der Anspruch von Braunschweig sein. Und ich glaube, jeder andere oder viele andere Vereine, die in der Position gewesen wären, hätten den Trainer entlassen. Ja. Wie es ja zum Beispiel auch Darmstadt gemacht hatte, als sie Tabellen 17. waren. Aber ich finde irgendwie Daniel Scherning passt gut zu Braunschweig momentan und auch so von den Spielern merke ich jetzt nicht so viel Negatives gegenüber dem Trainer.
Ja, ja, genau. Sie unterstützen ihn ja sogar.
Ja, genau. Und das finde ich halt auch stark in der Lage, die sie gerade sind.
Ja, ich glaube, Zusammenhalt ist da auch ganz wichtig. Vielleicht auch so eine gewisse Ruhe bewahren. Und im Winter müssen auf jeden Fall noch Transfers getätigt werden, gerade für die Schienenposition. Wobei die Michele Sanchez auf der linken Schiene mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich habe es ja vorhin schon einmal erwähnt, man möchte Ron-Torben Hoffmann zurückholen. Ein sehr stabiler Keeper, der passt auch von seiner Spielweise, stark auf der Linie zu sein, perfekt dahin. Muss natürlich auch schauen, was dann mit Johansson und Grill passiert. Und was auch ganz wichtig ist, du musst im Kreativbereich musst du auch deutlich nachlegen. Also Spieler, die dann auch mal den letzten Pass spielen können, für Torgefahr sorgen, weil momentan hast du mit Ryan Felipe einen Spieler, Polter kommt nicht richtig rein. Joan Gomez hat immer mal wieder seine guten Phasen, taucht dann aber auch immer wieder ab. Also Fabio Kaufmann ist auch, kommt auch so langsam im Alter, wo er dann auch nicht mehr kontinuierlich diese guten Leistungen bringen kann. Also ist man gerade nochmal in der Offensive nachjustiert. Und bei Preußen Münster, also ich sag dir ehrlich, ich wüsste jetzt keinen Spieler, den ich da verpflichten würde oder wo ich unbedingt jemanden holen würde, weil klar, man hat nicht so die richtig viele Punkte geholt, aber irgendwie stimmt es da, irgendwie passt es da.
Ja, das stimmt. Also bei Münster wüsste ich jetzt auf Anhieb jetzt auch nichts, weil gut, du hast halt erst 18 Tore geschossen. Das wäre vielleicht so am ehesten, wo man was machen könnte.
Aber halt, da muss man ja auch sagen, mit Malik Badmaz, einem der besten Torjäger der vergangenen Drittligasaison, ist jetzt auch lange ausgefallen, konnte sich also auch noch nicht beweisen. Also ich glaube, da könnte auch noch mal was passieren.
Genau, das ist es ja. Also die haben ihn ja nicht umsonst geholt. Und dazu hast du ja noch mit Joel Grotowski den schnellsten Spieler bisher in der zweiten Liga, oder in der Zweitligasaison, ja, mit 36,56 km/h. Also du hast auch noch einen richtig schnellen Spieler, noch vor Jona Niemek von Düsseldorf oder Luca Maseller von Darmstadt. Also das ist ja auch noch Qualität, die du da auf dem Feld hast.
Ja, deswegen, also ich glaube, dass Preußen Münster gute Chancen hat auf den Klassenerhalt. Es wird am Ende, ich denke mal, zwischen Münster, Braunschweig, Ulm und Jan Ringsburg entschieden werden. Zwischen den vier Clubs. Ich glaube, Fürth, da kommen wir dann in Teil 2 dazu. Ich glaube, die werden sich dann nochmal stabilisieren. Aber also ich glaube schon, dass es für Braunschweig sehr eng wird, dass Münster es schaffen wird. Und die Frage ist halt nur, steigt Braunschweig direkt ab oder geht es in die Relegation? Ja. Dome, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War und sehr schön.
Das freut mich. Und ich glaube auch so, dieses Zusammenspiel zwischen uns beiden, wenn wir zusammen so einen Podcast aufnehmen, ist ja auch immer wieder ganz schön. Ich glaube, das wertet den Podcast nochmal auf, weil dann sind die Gespräche noch flüssiger. Man kann sich gegenseitig Ideen geben, so ein bisschen Input geben. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
Gerne für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal in diesem Podcast einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war die allerletzte Folge in diesem Jahr. Keine Angst, am Anfang des neuen Jahres werdet ihr dann auch die Folge mit meinem zweiten Gast hören. Da besprechen wir die anderen neuen Clubs. Und das letzte Wort gebührt meinem Gast Dome.
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche auch allen Zuhörern und Zuhörern einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf einen guten Start in die Rückrunde.
In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornitz.